Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom InnoQ Podcast. Heute mit Gernot Starke.
Und Sven Johann.
Ja.
Hallo Sven.
Hi Gernot. Worüber wollen wir reden? Und heute wollen wir mal über kontinuierliche Architekturarbeit reden. Also oftmals könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass wir sagen, ja, Architekturarbeit macht man am Anfang von so einem System. Ja, wir fangen auf der grünen Wiese an und dann machen wir eine Architektur. Vielleicht nicht unbedingt Big Design upfront, ne? Sondern aber man muss schon ein bisschen Design upfront machen, aber das zieht sich so über einen gewissen Zeitraum. Aber die Frage ist halt, was ist, wenn wir schon irgendwie ein halbes Jahr an dem System arbeiten? Ein Jahr, zwei, fünf, zehn. Es gibt ja Systeme, die sind relativ alt. Man muss eigentlich kontinuierlich Architekturarbeit machen. Genau, da gibt es auch mittlerweile, denke ich, ganz interessante Literatur von Owen Woods und hier Murat Erdar, Pierre Perreur und so. Also würden wir in die Shownotes packen.
Wenn du alles kennst.
Ja, habe ich. aber wir reden nicht über das Buch. Also vielleicht streifen wir mal so ein paar Dinge aus dem Buch, weil die, ich sag mal, die haben vielleicht so einen anderen Ansatz. Aber ich wollte einfach mal fragen, was Gernot so empfiehlt. Ja, und da gibt es mit Sicherheit einige Überlappungen. Genau. Ja, legen wir nochmal los. Ich bin 5 oder 10 Jahre, oder du als Consultant, du kommst zum Kunden, bist vielleicht für irgendwas angefragt, ja, aber du siehst, wie machen die eigentlich Architekturarbeit, oder die machen vielleicht gar keine Architekturarbeit an diesem 10 Jahre alten System. Was sind so die Probleme eher vielleicht erstmal, die du so siehst?
Lass uns ja mal einen Schritt zurückgehen. Ja, was ist überhaupt Architektur? Also letztlich ist Architektur ja Entscheidungen treffen in bestimmte Richtungen, da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Aber das Team trifft ja sowieso die Entscheidung. Ob sie die jetzt Architektur nennen oder Entwicklung oder DevOps oder so, die Entscheidungen werden ja getroffen irgendwie. Das heißt, jedes System hat halt Architektur, ob das alt oder neu ist, ne, die passiert auf jeden Fall. Man kann sich halt überlegen, passiert die im Sinne der Stakeholder oder der Anforderungen oder passiert die halt so random? Ne, fällt halt jetzt so eine Entscheidung vom Himmel, weil irgendeine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter gerade Bock dazu hat, das so zu machen und es vielleicht nicht besser weiß. Oder aber ja, gehen wir ein bisschen systematischer her, gucken uns den Sachverhalt an, gucken uns vielleicht auch so den Kontext dieses Sachverhaltes an und entscheiden dann bewusst. Ja, und dieses bewusst entscheiden treffen, ja, das glaube ich schon ein wichtiger Anteil von Architekturarbeit.
Ja.
Und wir haben im Vorgespräch ja auch über so ein paar Beispiele geredet. Mir begegnet das leider relativ oft, ja, dass ich Teams kennenlerne, die erfolgreich Systeme bauen, Systeme, die produktiv sind, ja, wo vielleicht auch manche Sachen nicht so doll, aber andere Sachen eben ziemlich gut sind. Und ich dann beim Diskutieren feststelle, dass manche Leute nur sehr eingeschränktes Wissen über das System haben. Und ich nenne das dann immer so fragmentiertes Wissen. Und dann gibt's manchmal die Situation, dass das Wissen einfach gekündigt hat. Ist dann weg. Ja, dann weiß man das nicht mehr. Also das ist halt irgendwie, das hat damals dieser Externe gemacht, aber der ist nicht mehr da. Wir wissen nicht, warum das so ist. Wir verstehen es auch nicht so genau. Aber der Sachverhalt ist ja da. Ja, und ich versuche dann in so einer Situation Leuten immer klarzumachen, das, was wir brauchen, ist gar nicht high sophisticated, sondern ihr müsst einfach nur ganz banal mal hergehen und euer Wissen explizit machen. Also das, was ihr wisst, das, was ihr entscheidet, vielleicht mal explizit mit jemand anders teilen. Ja, man könnte ja mal drüber reden, statt das so hinter seiner eigenen Stirn nur zu machen. Oder aber sogar, und das ist der Luxusfall, vielleicht schreibe ich es ja sogar mal auf.
Ja.
Ja, also ich will jetzt nicht direkt nach großer Dokumentation schreien, auf gar keinen Fall. Ja, sondern nur so ganz banal die Hausaufgaben. Wenn wir Sachen entscheiden, lass uns das bewusst machen, lass uns das explizit machen. Ja, und wenn es eine gravierende Entscheidung ist, vielleicht noch mal jemand anders dazu holen.
Ja, ja.
Also eine zweite Person, also eine zweite Meinung. Und ja, das ist halt sowas, was ich so als Defizit erlebe. Ja, wo ja, dann Leute sagen, ja, wir möchten ja gerne mehr Architekturarbeit machen. Ja, und wenn du dann in so eine Git-Historie guckst, ne, in so eine Commit-Historie, mhm. ja, und guckst dann, was haben die denn so alles in die Kommentare geschrieben, dann ist da schon mal so eine gravierende Entscheidung bei. Ja, guck mal das da, ne, da habt ihr so eine Komponente zerlegt, ne, ihr habt das einem Service 3 gemacht. Ja, das ist doch eine gravierende Entscheidung.
Mhm.
Ja, so, wer hat die denn getroffen? Wie ist die denn getroffen? Ja, und ja, wenn du Glück hast, findest du doch den, der den Commit-Kommentar geschrieben hast. Wenn du Pech hast, war das dieser Externe, der nicht mehr da ist und keiner weiß, warum das so ist.
Ja, genau. Ja, ja. Also ich muss auch sagen, also ein gemeinsamer Bekannter von uns, IT-Leiter, also bekannter ist Kunde, würde ich mal sagen, aber ein lustiger Kerl, ist ja auch, glaube ich, Komiker im Nebenberuf. Der hat er zum Beispiel erzwungen, ja. Also der hat halt gesagt, niemand entwickelt hier alleine. Also klassische Extreme Programming Methoden damals angewandt, ne? Also weniger Rechner als Entwickler. Und du musstest diskutieren und entscheiden. Ja.
Und auch das ist ja eine Form der expliziten Arbeit. Also explizit einfordern, dass wir halt vorher denken und reden, bevor wir entscheiden. Ja, also es geht gar nicht anders. Ja, das ist vielleicht eine harte Herangehensweise, die sich mit Verbreitung von Laptops nicht mehr so einfach durchsetzen lässt. Aber ja, das kann ich schon gut nachvollziehen, ja, dass du dadurch halt Wissen verbreiterst, ja, Dinge expliziter machst.
Klar, klar. Also ich meine, da war auch die, da war ja die Idee, also eigentlich klassisch nach, jetzt habe ich vergessen, wie der Mensch hieß, aber es gibt ja diese Idee, dass, also Programmieren ist nicht irgendwie Produzieren von Text, sondern wir bauen ein gemeinsames mentales Modell von der Software auf. Und das war damals halt auch die Idee, ne? Also durch ganz viel Diskussion eigentlich so ein gemeinsames mentales Modell aufzubauen. Blöderweise erstmal ohne Doku und dann ein paar Jahre später war klar, ohne Doku ist irgendwie blöd, weil du diskutierst dann immer wieder dieselben Sachen. Aber ja. Ja, wenn du sagst, wir machen mal so implizite Sachen explizit, da denke ich immer, also ich gebe ja auch zum Beispiel die Foundation-Level-Schulung und dann reden wir da auch, also auch bei Kunden, ne, wir reden immer darüber, wir machen Sachen explizit. Ja, also auch wenn wir müssen nicht alles direkt explizit machen, ne, aber es muss zumindest irgendwie so einen Hinweis geben, dass ich glaube, das ist so, ne, implizit glaube ich, dass das so ist, aber ich muss das nochmal verifizieren. Und sagen wir, in so einer Schulung oder in so einem typischen Consulting-Auftrag fällt mir das immer leicht zu sagen, wir machen die Sachen explizit. Trotzdem, wenn ich dann mal tatsächlich im Doing bin und da fragen, dann passiert immer, ja, dass Leute sagen, also ist zum Beispiel heute schon wieder passiert, ja, als wir gedacht haben, ist der Gernot eigentlich mit uns zu Mittag? Da habe ich gedacht, implizit, so weil er so gesagt hat, habe ich da die Vibes rausgehört, der ist nicht mit uns zu Mittag, aber ich hätte mal explizit nachfragen können. So passiert es mir natürlich im Projektalltag oft, ja. Aber gibt's, was ich damit sagen will, es gibt aus deiner Sicht so ein paar Ideen, wie man wirklich automatisieren kann. Wie macht man das zu so einer Gewohnheit, zu so einem Habit?
Lass uns das Automatisieren durch diese Gewohnheit ersetzen. Ja, das wäre mir lieber in der Frage. Ja. Und zur Gewohnheit, ich würde wirklich auch diesen Schritt zurückgehen und sagen, so, lasst uns doch im Team, ja, mit diesen 3, 5 Leuten, wie viel wir immer sind, ja, und lass uns doch mal kurz hinsetzen oder an die Kaffeemaschine stellen und überlegen, wie entscheiden wir denn im Moment? Ja, also lass uns doch mal explizit machen, wie diese impliziten Entscheidungsprozesse gerade funktionieren.
Mhm. Ja,
und schon da habe ich gemerkt, dass ist das erste, also das Team arbeitet seit über einem Jahr zusammen. Ja, dann kommt Gernot ein bisschen Consulting dahin, ja, stellt ein paar doofe Fragen und nach 5 Minuten merke ich, dass einer von denen mit der Art der Entscheidung unzufrieden ist. Na, dass er sagt, ja, ihr entscheidet ja immer ohne mich oder so. Ja, und na, ja, wenn man das mal anspricht, ja, also wenn man die Leute einfach mal fragt, so, wie triffst du denn eine Entscheidung und wie würdest du sie denn gerne treffen? Oder wie sollten wir sie denn treffen? Ja, das ist auch wieder so ein bisschen explizit machen eines für mich fast offensichtlichen, ja, wenn wir schon als Team arbeiten, sollten wir auch eine gemeinsame Vorstellung haben, wie diese Arbeit aussieht. Ja, und in diese Kerbe kannst du dann direkt weiterhauen und sagen, so, ja, wenn wir jetzt schon mal überlegt haben, wie wir Entscheidungen treffen, dann können wir doch direkt mal fragen, so, wie seht ihr denn das Thema Architektur? Also, was gehört denn für uns dazu? Ja, glaubt ihr, die ist erledigt oder glaubt ihr, wir müssen da noch nachsteuern oder glaubt ihr, wir haben da noch wirklich offene Themen, die wir überhaupt mal architekturell klären müssten, ja, und so weiter. Und so eine Diskussion, also so eine Art Metadiskussion über unser Vorgehen, bei der Arbeit, unser Vorgehen bei Entscheidungen, das lässt sich in einer Stunde, halben Stunde, kannst du sowas mal ansprechen. Ich will das auch nicht 3 Wochen bis zu Ende diskutieren. Ich will aber wissen, ich will rausfinden, explizit rausfinden, haben die Leute eine gemeinsame Meinung? Sprechen die diese gemeinsame Sprache? Hm. Oder gibt's einen, der unter Architektur versteht, ja, das ist die Prozessorarchitektur auf dem Board, so ARM oder x86, und der nächste versteht unter Architektur dann so ein Businessmodell. Also das ist jetzt vielleicht zu extrem, aber das sind natürlich mögliche Ausprägungen und im Team hätte ich das gerne homogenisiert, da hätte ich das gerne einheitlich. Ja, das ist für mich so eine Grundlage, wenn wir Architekturarbeit machen, dann sollten alle sowas sehr Ähnliches drunter verstehen.
Ja, ich stelle mir gerade vor, also bei so einem Kunden, bei einem Team gibt es halt jemand, der weiß im Grunde genommen alles, ja. Also nicht, dass der das so macht, ja, aber es wäre kein Problem, wenn der zum Beispiel, wenn man fragen würde, wie macht der Architektur, so, der denkt vor und wir laufen hinterher, ja. Ist nicht so, ne? Aber könnte ich mir easy vorstellen in einem anderen Kontext, dass das genauso ist.
Und stell dir vor, du hast sehr, sehr hohen Zeitdruck und diese Person hat wahnsinnig viel Erfahrung, hat das schon 5-mal gemacht, ist komplett tiefenentspannt. Und dann hast du dabei noch 3 Leute, die haben gerade angefangen, sind sehr Junior da kann ich mir gut vorstellen, ist das eine super Idee, eine Person entscheiden zu lassen. Ne? Und auch die eine Person durchaus vorgeben zu lassen, was verstehen wir unter Architektur. Wenn jetzt Leute wie du oder andere unserer Kolleginnen mit sehr, sehr, sehr viel Erfahrung zusammenarbeiten, dann kann man, glaube ich, mit ganz anderen Arbeitsmodellen rangehen. Ja, also wenn du so ein hohes Erfahrungsniveau, gleichartig hohes Erfahrungsniveau hast in dem Team. Ja, und auch das ist was ich ansprechen würde. Ja, ich meine, das bricht sich ja niemand Zacken aus der Krone, wenn ich sage, hör mal, wir entscheiden hier jetzt gerade über irgendwelches Dokumenten, Datenbanken, Einsatz und ich habe da echt wenig Erfahrung. Ja, lass mich lieber im Moment bei der Entscheidung raus, weil ich müsste raten. Und es gibt andere Situationen, wo ich sage, ey, das habe ich schon 3-mal gemacht, so Regel-Engines, da würde ich lieber mitentscheiden. Und das gehört für mich halt auch zur fortlaufenden, kontinuierlichen Arbeit in so einem Team, dass wir da halt eine gemeinsame Vorstellung haben.
Ja. Findest du, also weil du sagst, fundamentale Aufgabe ist entscheiden. Ja, jetzt kann man denken, entscheiden bedeutet immer, ich habe diverse Optionen. Ja, da könnte man natürlich sagen, ja, ich habe die Option, nehme ich die Bibliothek oder jene Bibliothek oder die Technologie oder jene Technologie und so weiter und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Designentscheidungen, ich bin selbst schuldig, die ich gar nicht so wirklich als Entscheidung unter 2 Optionen sehe, sondern wir sind vielleicht am Diskutieren, am kollaborativen Modellieren, oder wir gucken auf Code und sagen, ja, das ist irgendwie nicht so optimal mit der Struktur, aber ich entscheide jetzt trotzdem, ich mach jetzt so weiter, statt ein Refactoring zu machen. Also ich habe so in meinem Gefühl ist das gerade so Entwurf. Da geht es oftmals unter. Also wir haben tatsächlich wir entscheiden zwar, aber das ist irgendwie, da passiert halt so um die Ecke. Ja,
ja, ich verstehe deine Frage so wie eine Entscheidung in einem beliebig großen Optionenraum. Das klingt jetzt abstrakt, aber ich habe ein weißes Blatt, da habe ich einen Rahmen gemalt. Der Rahmen ist unser System, das wir halt bauen sollen. Wir kennen halt jetzt die paar Use Cases oder User Stories oder Features, die das Ding leisten muss. Und jetzt muss ich da drin ein Kästchen machen. Das ist genau wie so ein Gebäudearchitekturproblem. Du hast halt die Außenmauern und du weißt, du willst 3 Büros da unterbringen. Wie machst du das? Ja, und du hast wirklich eine unendlich große Menge von, möglichen Aufteilungen eines gegebenen Außenmauern, Ja, und willst da drin eben 3 Büros machen. Und in diesen Situationen, glaube ich, das ist das, was ich so bei dir als Design verstanden habe. Ja, so genau wie UX-Design kannst du auf beliebig viele Arten, kannst du Felder an der Oberfläche anordnen oder ja, sowas machen. Und da gibt's eben nicht die Entscheidung zwischen A und B, ja, sondern da könntest du, glaube ich, einen Vorschlag unterbreiten, vielleicht noch eine Variante und dann hergehen und sagen, so, wir gucken uns jetzt mal die Kopplung an oder wir gucken an, wie kann ich das deployen, wie kann ich das betreiben, wie kann ich es auf Teams verteilen und so weiter. Da sind wir dann, glaube ich, ganz schnell bei so einem iterativen Verfeinern.
Ja, also wenn wir es auf Teams verteilen, das sind natürlich schon größere Entscheidungen. Also ich meine, die haben ja schon, also da glaube ich schon, dass das im Grunde genommen explizit passiert. Also ich kenne es halt anders, ja. Aber so im, ich sag mal so im Klein-Klein vielleicht, ne? Also
viele ja, und kleine aber dieses, Entscheidungen. Ne, ich zerteile jetzt meine Außenmauern da, ne, ich ziehe da jetzt irgendwie so Bürowände ein. Ja, da hast du ja ganz, ganz viele Faktoren. Ja, du willst vielleicht die Menge Baumaterial optimieren, die du verbrauchst. Also jetzt bei der Gebäudearchitektur. Mhm. Ne? Du willst vielleicht die Anzahl der Steigleitungen für Toiletten optimieren. Ich weiß nicht, was du optimieren willst. Ja, und für sowas haben wir in der IT ja seit ewigen Zeiten iteratives Vorgehen entwickelt. Ich habe gesagt, so, du machst halt. Ja, und dann beschaffst du dir dazu ein Feedback, eine Rückmeldung. Also eben die klassische Retro bei einem Sprint oder bei einer Iteration, weil guck so, ich habe was gemacht, so passt das. Mhm. Ja, und dieses, du machst was und beschaffst dir Feedback, das kannst du doch bitte Zeit verkürzen auf 1 Stunde oder 2. Ja, da könnten wir uns hinsetzen, wir machen jetzt einen Entwurf, ja, so ein Design einer Komponente oder eines Teilsystems. Mhm. Ja, und das zeigen wir dann mal anderen oder challengen das gegen unsere Qualitätsanforderungen, gegen was. Ja, was weiß ich. Ja, und iterieren uns sozusagen zu dieser Entscheidung, ja, zu dieser endgültigen, wie wir es dann wirklich machen wollen.
Ja. Also im Grunde genommen keine Entwurfsentscheidung alleine. Also auch vielleicht ganz kleine schon, ne? Aber im Grunde genommen alles, was so ein bisschen, wo man so das Gefühl hat.
Ja, es hat Konsequenzen, es hat Seiteneffekte zu anderen Komponenten, es könnte Laufzeiteffekte bei anderen Komponenten verursachen. Ich bin der Meinung, dass wir eher die Mehrzahl Entscheidungen besser mit so zweit oder dritt treffen. Mhm. Im Inneren einer hoffentlich definierten Blackbox, ja, eines kohäsiven Dings, ne, was eine bestimmte Funktionalität abbilden oder implementieren soll, ne, dass da jemand seine Implementierungsentscheidung alleine trifft, völlig d'accord. Dafür haben wir Pull Request, Merge Request, um da noch vielleicht mal, also dass jemand mal drüber guckt. Mhm. Ja, aber so diese größeren strukturellen Entscheidungen, wie wollen wir ein System überhaupt bauen, wie wollen wir das zerlegen, ja, da bin ich der Meinung, sollten
ja klar. Ja.
Alleine ich habe wirklich für mich selber Sorge vor Flüchtigkeitsfehlern. Na, ich bin notorisch dafür bekannt, na, dass ich irgendeinen kleinen Scheiß übersehe. Ja, ich verrate jetzt keine Details, aber es ist schon so. Ne? Also bei meiner Entscheidung guckt besser noch mal jemand drauf. Mhm. Ja, und nein, das ist nicht Absicht, ne? Wo mir das auch schon Leute vorgeworfen haben, du machst das doch absichtlich falsch, ne? Weil das ist doch offensichtlich. Oh, Entschuldigung, das war gar nicht offensichtlich, aber egal. Ja? Und die andere Art von Entscheidung, so, ich habe hier 3 Tools, mit allen 3 kann ich das Problem lösen, welches nehme ich? Na, da hast du ja einen abgezählten Optionenraum. Mhm. Ja, da kann ich ja im Grunde zu jeder der Alternativen Vor- und Nachteile systematisch aufzählen und kann die dann vergleichen. Ja, ich halte das für die einfachere Art der Entscheidung. Ja, weil da ist halt der, ja, ich habe halt diese Library oder jene, ne, React oder Angular nehmen und mehr Optionen, ne, sind realistisch im Moment nicht zur Verfügung. Mhm. Ja, so, und das ist oft, will ich auch mit mehreren entscheiden. Ja, aber das ist oft, finde ich, leichter. Ja, fällt mir leichter fallen.
Ja.
Ja.
Ja. Gut. Was mich immer noch so interessiert, gerade bei älteren Systemen, die wurden entwickelt vor einigen Jahren, ja, mit einer gewissen Zielsetzung. Und diese Zielsetzung kann sich natürlich ändern. Also der Markt ändert sich. Damit ändern sich auch Architekturziele. Aber so wirklich nimmt man das gar nicht wahr, weil man ist ja sozusagen in seinem Trott. Ja. Wie geht man damit um?
Darf ich mich erstmal beschweren? Nämlich, dass eine ganze Reihe Projektteams, die ich kennenlernen durfte in meiner Laufbahn, diese Ziele gar nicht kennen. Also, da bin ich wieder bei explizit, ne? Also, ja, die haben natürlich eine Vorstellung von den Zielen. Und ich habe dann ein paar Mal gefragt, so, kannst du mir das Ziel denn mal nennen? Ne? Also, damit ich als Externer auch aufgeschlaut bin und das Ziel kenne. Dann sagt mir jemand, ja, wir wollen das beste Online-Recherchesystem für das beste Recherchesystem für Online-RedakteurInnen bauen. Das kriegt ein anderer Entwickler mit und sagt, nee, sehe ich aber anders. Und dann denke ich, hör mal, ihr arbeitet jetzt seit 3 Jahren zusammen, aber das Top-Level-Ziel eures gesamten Projektes oder des gesamten Systems, das habt ihr niemals irgendwie diskutiert. Mhm. Ja, und also das meine ich jetzt mit Beschwerden, ne? Dass du sagst einfach so, ja, da damals gab es ein Ziel, von irgendwem gab es bestimmt ein Ziel. Mhm. Ja, und das ist halt leider nur sehr selten mal so gebraindumpt, also explizit wieder. Ja.
Also ich sage das so, mir ist das natürlich vollkommen bewusst. Also ich habe zum Beispiel so einen internen Workshop, Managing Technical Debt heißt der, und da, also zur Vorbereitung, also ist nur in-house, zur Vorbereitung muss man halt verstehen, was sind eigentlich, also die Software, an der wir arbeiten, auf welches Ziel, Unternehmensziel zahlt es eigentlich ein? Also das sind so die wichtigsten Dinge, die diese Software erledigen muss, um die wichtigsten Ziele des Unternehmens zu erkennen. Und das finde ich immer ganz interessant, weil die Leute haben Zeit, das vorzubereiten. Also kann man sagen, kannst du ein PO laufen und so weiter. Wenn ihr das nicht wisst, ne, also ich meine, es ist so, viele wissen das. Aber es fällt halt auch auf, dass manche das überhaupt nicht wissen und die sagen, wir haben nachgefragt. Also wir sind schon 5 Jahre dabei, wir wissen es nicht, wir haben nachgefragt, die wissen es auch nicht. Ja, also wir kriegen halt gibt so Anforderungen.
Total schade, oder?
Ja, das ist schon, sagen die, okay, das ist schon, müssen wir halt mal gucken.
So. Ja. Und du hast mich ja ganz am Anfang nach kontinuierlicher Architekturarbeit gefragt. Ja, und das ist so eine Schleife, wo ich versuche dann den Teams auch so ein bisschen praktische Unterstützung zu geben, zu sagen, so, ne, ihr habt mir jetzt gesagt, dass ihr das Ziel nicht so ganz genau formulieren könnt. Jetzt sollt ihr euch aber zwischen diesen beiden Varianten oder zwischen diesen beiden Tools entscheiden. Ja, und das eine Tool hat vielleicht super Laufzeiteigenschaften, ist dafür aber was teurer, und das andere hat andere Eigenschaften und ist günstiger und so. So, wenn ich aber doch das Ziel nicht kenne, ne, wenn ich nicht weiß, will ich nach Island oder nach Italien in Urlaub, dann stehe ich an dieser Kreuzung, ne, wo es links oder rechts geht, ja, und ich weiß echt nicht, wohin ich abbiegen soll, weil es eigentlich egal. Ja, was ich halt gern tun würde, ne, ist, dass ich im Sinne dieser großen Ziele konsistent entscheide. Ja, und das ist auch so was, wo ich sage, ja, wenn ihr halt länger an so einem Ding arbeiten wollt, finde ich das total sinnvoll, dass ihr mal diese halbe Stunde investiert und diese Top-Level-Ziele, ja, meinetwegen ein großes Top-Level-Ziel brichst du runter, also Recherchesystem da, das ist ein Content-Management unten, meinetwegen, super Suchfunktionen und der andere Nachrichtenredaktion angebunden und, ne? Da kannst du das runterbrechen. Ja? Und das ist einfach eine Basis, die ich haben muss, meiner Ansicht nach haben muss, die ist aber günstig zu kriegen. Ja, das heißt, ich muss da nicht viele Externe kaufen und die müssen jahrelang irgendwie forschen, sondern das im Grunde so ein bisschen Hausaufgaben nacharbeiten als Grundlage für weitere Architekturarbeit, die dann auch konsistenter ist. Ja, nachvollziehbarer.
Ja, also ich habe neulich einen interessanten Kommentar gehört. Es war so, ja, das stimmt. Das wäre nicht schlecht zu wissen, was der und der eigentlich will. Aber jetzt können wir die ja nicht mehr fragen. Jetzt ist es zu spät.
Du kannst ja als Du bist jetzt, ne, lange bei einem Kunden als Architekt oder die Kollegin sitzt als Architektin oder POs oder sowas. Ja, ich nenne das gerne Educated Guess. Ja, also wenn ich jemand habe, den ich fragen kann, ja, dann glaube ich, dass wir mit ein bisschen Erfahrung in der Branche, in der Domäne, in dem Projekt und Team einen guten Vorschlag machen können. Ja, und wenn ich einen Vorschlag habe, den kann ich iterieren. Na, selbst mit so Sekundärstakeholdern oder so, ne, die kann ich halt mal diese zwei Sätze zeigen und sagen, guck, na, das glauben wir, ist aus heutiger Sicht, ne, das Primärziel, was wir hier als Team erreichen sollen, siehst du das auch so? Ja, und selbst wenn der ursprüngliche Stakeholder gar nicht mehr dabei ist, dann komme ich trotzdem noch immer zu einem relativ gut validierten Satz oder zwei, wo halt klar ist, so in welche Richtung soll es gehen. Ja, so diese Architekturleitlinie, ne? Und Architektur basiert halt auf Anforderungen. Wenn ich keine Anforderungen habe, dann kann ich keine vernünftigen Entscheidungen treffen.
Ja, genau. Ja. Gut, also das brauchen wir, aber jetzt nehmen wir an, die ändern sich. Also wie bekomme ich das mit? Ja. Also ich bin in meinem Trott drin, also ich meine das nicht mal negativ, ja, sondern ich mache und ich krieg's einfach, vielleicht habe ich so ein Gefühl, ja.
Ja, eine Möglichkeit, die ich sehe, ja, nehmen wir mal an, wir machen sowas Ähnliches wie Scrum. Ja, also ich dachte jetzt bewusst irgendwas Ähnliches, ne? Aber wenn wir sowas machen, dann haben wir ja ein bisschen Zeremonie. Also am Beginn einer Iteration machen wir so ein bisschen Planning für die Iteration, ne, Sprints, und am Ende eines Sprints machen wir ein bisschen Nachbereitung. Ein ganz klein bisschen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der Nach- oder der Vorbereitung einem PO oder einer PO in die Augen gucken, ne, und sagen, hat sich an diesen Top-Level-Zielen im letzten Sprint durch die wichtige Messe, durch die was weiß ich was war, hat sich da was geändert? Siehst du da einen Change? Ja, so, wenn nicht, ja, dann gibt es einfach ein Nein und dann hat das 10 Sekunden gedauert. Wenn ja, ach ja, habe ich vergessen, euch zu sagen. Ja, danke, dann habe ich aber richtig was gelernt. Und verallgemeinern wir das mal zu Definition of Ready. Ja, ich möchte gerne, dass wir eine Vereinbarung haben, was die Güte von Anforderungen angeht, und zu Anforderungen gehört, auf welches Ziel zahlt die Anforderung denn ein? Na, das sollte zumindest PO oder einer PO klar sein, für welches Ziel mache ich gerade dieses Feature oder was immer auf diesem Kärtchen steht. Ja, und ich will ja keine Formalia einführen, also auf gar keinen Fall, sondern ich möchte so ein Mindset haben, na, dass auch den POs klar ist, mit meiner Anforderung treffen die Teams jetzt teure, große, wichtige Entscheidungen. Na, und wenn meine Anforderung aber nicht mehr auf so ein Ziel einzahlen, dann entscheiden wir irgendwas und geben Wahnsinns-Lizenzkosten aus und es ist nicht klar, wofür. Na, das heißt, da möchte ich auch, wie gesagt, keine Formalia, sondern eher Verständnis bei den Stakeholdern, die die Anforderung schreiben, stellen, uns erläutern.
Ja, nee, das finde ich eigentlich auch ganz, ganz gut, weil das ist, also wir machen ja immer Stakeholder-Analyse und dann leiten wir Ziele ab. Also eigentlich so by the book, ja. Aber es ist schon nicht so einfach, die Sachen im Kopf am Leben zu halten. Das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig.
Ja.
Das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig.
Alles, was ich, eine ganz wichtige Überschrift ist da, ich habe mir das vor einem Jahr mal auf den Arm tätowieren lassen, mach's pragmatisch. Ne, mach's so, dass es auch über Zeit noch geht. Ja, das ist ja in diesem, in den ursprünglichen Agile-Geschichten auch immer klar, ne? Das ist ein Marathon und kein Sprint. Auch wenn es Sprint heißt. Ja, das, was wir machen, das soll halt langfristig machbar sein. Und deswegen fahr Formalismus runter, versuch den Leuten klarzumachen, dass diese auch sich auf Modalitäten einigen. Ja, das muss schnell gehen, das kann schnell gehen und das müssen wir halt kontinuierlich beibehalten. Ja, und ich weiß, dass es Tagesgeschäft gibt und es alles schwierig ist und so. Ja, weiß ich auch.
Ja, ja. Gut. Ich gucke gerade auf die Uhr. Gibt's irgendwas, was du sagst, oh, das wäre total wichtig. Das müsst ihr auf jeden Fall auch noch tun? Weil ich denke, wir haben einen ziemlich großen Katalog von Dingen, die man
ja
machen kann.
Wir haben uns ja schon mal über technische Schulden und so, ne, verbessern, unterhalten. Ich finde das sehr schön, wenn wir, also wir machen Fehler, das wissen wir. Wir treffen suboptimale Entscheidungen und wissen, dass wir das tun. Ja, das ist alles dem Zeitdruck oder dem Budgetmangel oder irgendwas geschuldet, wissen wir. Ja, und ich finde das schön, wenn wir auch mit den verantwortlichen Stakeholdern irgendwie abgestimmt haben, wie gehen wir mit Risiken, Problemen, technischen Schulden um. Also so einfach ignorieren und so tun, als wäre es nicht da, also die Leiche zu betonieren, das holt uns irgendwann ein. Mhm. Ja, ich hätte einfach gerne einen Modus, wie wir damit umgehen. Ich weiß, dass wir die nicht alle beheben können. Ich weiß, dass es immer irgendwie Schwachstellen, die werden bleiben. Aber ich hätte gerne einen Modus, wie wir damit umgehen. Und dazu könnte auch gehören, wie ich darf ab und zu mal sowas eskalieren und darf ab und zu mal sagen, hör mal, das da stinkt jetzt so sehr, dass als Team müssen wir es wegmachen. Ja, das muss behoben werden. Mhm. Also, dass es eben nicht nur einen Modus gibt, so ein Modus operandi, wie kommen neue Anforderungen zu uns rein, sondern es eben auch einen explizit geklärten Modus gibt, wie gehen wir mit Defiziten um. Ja. Und aus einem relativ neuen, ja, gerade vor ein paar Wochen so Consulting-Gespräch, ne, uralt Bibliotheken, die schon ewig nicht mehr abgedatet sind, ne, und wo das Team gesagt hat, nee, jetzt ist der Zug abgefahren, ne, wir kriegen es nicht mehr hin. Ja, weil die einfach über ewige Zeiten dieses, ich will jetzt nicht PHP 2 sagen, aber sowas ähnliches, ne, ewig ja, nicht ja, nicht aktualisiert, ne, und jetzt ist das Aktualisieren so brutal aufwendig, ne, das Team gesagt hat, nee, es ist gescheitert, ist einfach kaputt. Also broken beyond repair, und das möchte ich gern vermeiden.
Ja, ich meine, also Managing Technical Debt ist immer die Frage, ist immer so leicht dahergesagt, ne? Also zur Orientierung, es gibt natürlich AIM 42, sollte man vielleicht nochmal erwähnen, verlinken wir. Aber es gibt auch ein interessantes Buch von Philippe Kruchten, Managing Technical Debt. Und ich finde da, also da kann man auf jeden Fall einen Haufen Informationen zusammensammeln, wie man so Sachen, also wie man Schulden sammelt und aufbereitet und abarbeitet, weil, wie du sagst, ne, also da muss ich jetzt ran, und das kann ja jetzt nicht irgendwie so aus einer Wut oder so rauskommen, sondern ich muss diese Sachen im Backlog
festhalten. Ich bin komplett dabei, ne, Philipp Kruchtens Ideen, ne, die er da beschreibt, das ist dann, glaube ich, eher schon die noble Variante. Also das ist auch aus seiner Sicht auch total plausibel, dass er halt wie mache ich es eben ganz richtig? Jetzt habe ich Teams, die sagen, so aufwendig kann ich das aber nicht machen. Da machen wir lieber nur einen Teil davon. Aber irgendwas sollten wir halt machen in diese Richtung.
Ja, das wäre aus seiner Sicht sozusagen eine Idee, das besonders dünn über die Bühne zu bekommen, ohne viel Overhead.
So eine Art Technical Debt Backlog. Also, dass ich wirklich schon mal sehe, was habe ich überhaupt für Defizite. Mhm. Ich habe mal von unserem ehemaligen Kollegen Alex Heusingfeld ist mit den Tokens kennengelernt, ne, dass halt POs und auch das Dev-Team halt so Übersteuerungstokens bekommen, wo sie in einem Planning die jeweils andere Seite meinetwegen einmal im Halbjahr übersteuern dürfen. Ja, das könnte für ein Dev-Team bedeuten, ne, PO gibt dir halt 5 Features, ne, die würden wir auch schaffen. Ja, und dann spielen wir jetzt unseren Token aus und sagen, du PO, ne, wir haben ja noch diesen einen, haben wir noch gut. Na, das heißt, du kriegst jetzt statt 5 nur 4 Features, und dafür bauen wir halt ein paar Technical Debts ab. Oder so ähnlich. Ja, und das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das braucht ein Vertrauen zueinander. Ja, also so, dass diese Tokens auch ernst genommen werden. Also ich kann sie wirklich ausspielen. Ja, und ich bin schon lang dabei, aber ich habe trotzdem noch so ein Stück Optimismus, dass sich das halt in Projekten irgendwie umsetzen lässt. Ja.
Meistens. Also ich muss sagen, ich kenne auch so Leute, die sagen, ist mir eigentlich egal, in 3 Jahren bin ich also Produktmanager, ne, ist mir eigentlich egal, in 3 Jahren mache ich was ganz anderes, und ich erreiche meine Ziele, auch wenn ich die Software gegen die Wand fahren muss. Ja. Aber das ist dann das Problem von jemand anderem.
Ja.
Ja. Genau, ja, da bleibt einem nichts als eskalieren übrig. Hast du nicht eben auch mal gesagt, dass man mächtig eskalieren kann? Ah, das geht jetzt wahrscheinlich zu weit. Alright. Ja. Ich kann überlegen, eigentlich müssen wir aufhören, Zeit ist vorbei. Aber eine Sache wollte ich noch erwähnen. Und zwar, ich weiß,
wir und unsere Zeitplan.
Ja, genau, aber das geht ganz schnell. Und zwar die Architekturbrezel. Hast du davon mal gehört?
Nee? Ah, okay. Nee, du hast mich ja vorgewarnt, dass du mir was sagen würdest, was ich noch nicht gehört habe.
Ja. Nee, also das, auch wieder so ein Stefan, nicht Stefan Zörner von Embark, der Stefan Tod, der hat mal die Architekturbrezel in seinem Buch beschrieben. Das fand ich eigentlich ganz, ganz nette Idee. Ne? Also man hat sozusagen eine Brezelform. Wir verlinken es. Und er sagt halt, naja, bei jeder neuen Story kann ich mir einfach diese Brezel vor. Von oben kommt, die Story kommt rein mit den Anforderungen und dann komme ich praktisch an den Teil, wo alle Brezelteile sich berühren. Und dann frage ich mich, muss ich ja Architekturarbeit leisten? Oder kann ich das einfach runterprogrammieren? Wenn ich das einfach runterprogrammieren kann, dann mache ich nichts und ich programmiere es einfach runter. Und das andere ist, ich überlege dann so, ja, muss ich Architekturarbeit machen? Ja, okay, dann mache ich Architekturarbeit. Und also jetzt ganz einfach ausgedrückt. Und dann muss ich mir wirklich halt überlegen, welche Optionen habe ich, welche Entscheidungen muss ich treffen. Und das fand ich eigentlich ganz nett, das sozusagen auch, sagen wir mal, in so eine Definition of Ready zu packen, zu sagen, ey, jede Anforderung kommt rein, kurz blitzlichtmäßig, kurz überlegen, reicht's hier einfach was dran zu hängen und weiter zu programmieren oder muss ich was anderes machen? Muss ich nochmal überlegen? Brauche ich vielleicht größeres Refactoring? Also
außer dass das ziemlich offensichtlich klingt, als dass du als vielleicht einer im Team mit Erfahrung oder vielleicht gibt es 2-3 Leute, die halt ein bisschen diese so Entscheidungshut aufhaben, eben wieder explizit überlegen, so was müssen wir jetzt machen? Ich glaube, das passt einfach sehr, sehr gut in so ein strukturiertes Vorgehen, dass wir halt Dinge vorqualifizieren, wo wir halt auch überlegen, wer könnte das überhaupt machen. Ja, und dass ich nicht die Anforderung autonomes Fahren irgendwie dem Junior gebe, sondern dass wir das vielleicht mal, ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Ja,
aber
genau.
So dieses explizite auch überlegen, wie gehe ich mit Dingen um. Mhm. Ich wusste nicht, dass das Architekturbrezel heißt.
Ja, also er hat es, glaube ich, auch gar nicht so genannt, aber so ein Kunde von ihm hat gesagt, sieht ja aus wie eine Brezel. Und er kam aus Nürnberg oder so.
Okay,
das ist wahrscheinlich alles
eine Brezel.
Alright, ja.
Danke fürs Plaudern,
Sven. Ja, danke für die Antwort. Und explizit würde ich jetzt sagen,
machen wir explizit mal vielen Dank an euch fürs Zuhören und Zuschauen und bis demnächst.
Genau,
bis tschüss.
Gerne. Ciao, ciao.